Ja, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank, dass Sie so konzentriert 2 Stunden und jetzt noch ein bisschen zuhören. Ich darf Ihnen erstmal die Grüße von Herrn Höhing überbringen. Und Sie wissen, dass Herr Höhing die Stadt verlässt, und er stand heute vor der Wahl, ob er ein konkretes Beteiligungsprojekt in Osterholz mit jungen Leuten um eine Gestaltung eines öffentlichen Raumes begleitet in seinen beiden letzten Arbeitstagen oder hier ist. Ich hoffe, Sie sehen ihm das nach, dass er sich für die Praxis und nicht für die theoretische Diskussion entschieden hat. Ich will versuchen, ein paar Sätze in dem Sinne, wie es auch gerade hier diskutiert wurde. Also wir haben uns nicht abgesprochen, aber es passt unheimlich gut, was ich mir notiert hatte, was ich Ihnen ganz kurz berichten will aus Sicht des Bauressorts. Mir geht es nämlich darum, noch mal ganz kurz deutlich zu machen, was wir lernen aus dem Projekt, und es knüpft ja unmittelbar an die Frage an, wie gehen wir jetzt mit Bürgerbeteiligung um in der Folge, wie bewerten wir das, und auch natürlich will ich 2 Sätze dazu sagen, wo vielleicht Defizite sind. Die Frage stand vorhin auch im Raum, oder wie es natürlich dann auch weitergehen kann. Ich will auf 3 Dinge eingehen, die wir aus Behördensicht lernen an den ganzen Projekten. Das eine ist vielleicht ein bisschen trivial fast, dass wir eben sehr viel lernen über Nutzungsmöglichkeiten. Es wird an dem Moment nicht trivial, wo wir feststellen, wie viel, vorhin wurde es angesprochen, die Eigentümer auch lernen. Wir haben häufig als Behörde das Problem, dass wir uns vieles nicht zutrauen, weil wir Angst vor Nachbarschaftskonflikten haben. Unsere Aufgabe ist natürlich auch als Behörde in der Gesellschaft, die häufig gar nicht bereit ist, Aushandlungsprozesse selbst zu steuern, Nachbarschaftskonflikte zu vermeiden. Wenn ich so denke an das Projekt Sportamt, dann war das große Thema, dass die Behörde zuerst gewarnt wurde, das geht doch gar nicht, und der Bebauungsplan lässt sowas gar nicht vor, und es ist dann laut, es stellte sich dann im Projekt heraus, dass das alles gar nicht so stark das Thema war. Und ich denke, wir lernen also sehr viel über Nutzungsmöglichkeiten, jetzt nicht nur im technischen Sinne, was ist in dem Gebäude möglich, sondern wir lernen das eben auch sozusagen genau in dem Sinne, was ist zivilgesellschaftlich aushaltbar. Und das ist eben auch tatsächlich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt vor dem Hintergrund. Hier fiel gerade so das Stichwort flexible Behörde. Es klingt so ein bisschen trivial, man denkt, das ist doch ganz selbstverständlich, dass Behörden flexibel zusammenarbeiten. Das ist nicht so trivial. Denken Sie mal einen kleinen Moment drüber nach. Sie würden normalerweise auch von Behörden erwarten, dass eine klare Zuständigkeit ist, eine klare Zielsetzung da ist, die Behörde die Infrastruktur macht und die Eigentümer und Nutzer machen das. Also letztlich wird natürlich heute beides von uns abverlangt, sowohl die flexible Behörde zu sein, als auf der anderen Seite auch klare Zuständigkeiten zu haben. Und Herr Senator Güntner sprach das ja vorhin an, dass wir das Projekt gemeinschaftlich machen, und es ist eben überhaupt nicht trivial, dass sich mehrere Ressorts zusammengetan haben, so ein Projekt zu machen, und es wirkt sich tatsächlich auch in der konkreten Planung aus, dass dieses Zusammenarbeiten mit der Betreuung dieses Projektes in hohem Maße gelingt. Also um das nochmal deutlich auf den Punkt zu bringen, früher war das so, dass es üblich war, dass entweder das Wirtschaftsressort oder das Bauressort die Zuständigkeit für eine Fläche zugesprochen gekriegt hat, und dann musste es auch in diesem Sinne agieren. Also irgendeine Geschichte war praktisch schon durch das Claimen, was in diesem Punkte gemacht wurde, in eine bestimmte Nutzungsrichtung. Ich will jetzt nicht den Finger in die Wunde legen, aber es ist unvermeidbar, in so einem Kontext die großen Bremer Pleiten wie den Spacepark anzuschneiden, weil da war das einfach so, das war eine Wirtschaftsfläche, und es war klar, dass man wieder wirtschaftliche Aktivitäten dort gemacht hat, und Sie wissen alle das Ergebnis. Heute, wo wir viel stärker eine flexible Zusammenarbeit in dieser Stadt auch anhand solcher Projekte lernen und auch damit neue Begrifflichkeiten einführen, denke ich, würde dort ein viel breiteres Nutzungsspektrum möglich sein. Wir haben uns jetzt zum Beispiel im Gewerbeentwicklungsprogramm der Stadt darauf verständigt, dass wir an Dingen, die früher rein von Wirtschaft geklämt waren, urbane Nutzungen auch einsickern lassen. Und das ist eben nur im Sinne so einer flexiblen, lernenden Verwaltungshandlung möglich. Und es ist, wie gesagt, nicht trivial. Wir sind jetzt natürlich heute bei so einem Projektabschluss immer so ein bisschen in der Vermutung, alles super, alles toll, und was klopfen uns gegenseitig auf die Schultern. Deswegen will ich auch gar kein Wasser in den Wein gießen, das ist so. Ich will aber noch mal ein paar Sätze dazu sagen, in welcher Situation wir diese Experimente und diese Lernprozesse machen. Wir stehen vor dem Problem, dass unsere Städte sich dramatisch segregieren. Ein bisschen klang es bei Ihnen an, die gesagt haben, das eine Prozent der Kreativen, was reißt das raus? Es klang vorhin auch an, dass in dem schönen Begriff Beyond sind nur initiierte Projekte möglich. Genau um das geht es uns auch bei diesem mit dem Zwischenzeitenzentrale. Uns dreht sich nicht um die Bespaßung allein sozusagen an irgendeiner Stelle, sondern wir hoffen, dass wir damit Orte neu beleben und Prozesse auslösen. Und Sie alle kennen vielleicht den Begriff Bilbao-Effekt. Man war häufig in der Stadtentwicklung der Meinung, man baut ein tolles Museum. Das kann man auch machen, ist sicherlich nicht verkehrt und initiiert dadurch was. Ich glaube aber, auch im Namen von Herrn Höhing sagen zu dürfen, dass wir mittlerweile bei ganz, ganz vielen Dingen eher auf das Prozessuale abstellen. Und wenn Sie mir eine tagesaktuelle Bemerkung erlauben, heute ist in der Süddeutschen Nord ganz groß im Reiseteil drin. Sie wissen, dass gerade der Premierminister in Frankreich der Bürgermeister von Nord geworden ist. Und Nord ist eines der klassischen Beispiele, was eben zwar auch sehr stark über Kunst, aber eben nicht über ein einzelnes Gebäude wie Bilbao darauf gesetzt hat, dass Prozesse in der Stadt auseinandergesetzt werden. Und ich möchte, wie gesagt, nochmal an die Ernsthaftigkeit der Dinge, die wir hier heute diskutieren, Partizipation, welche Rolle können Zwischennutzungen spielen, können Beteiligungsprozesse spielen, eben um ein Auseinanderfallen der Städte, eine Segregation zu verhindern und vielleicht im guten Sinne dann auch manchmal eine Gentrifikation zu erreichen. Sie haben gemerkt an dem, was vorgestellt wurde vorhin von den ZZZ, dass das Spezifische an unserem Bremer Projekt ist, dass wir ein ganz enormes Spektrum innerhalb dieser Aktionsformen hat sich ergeben, muss man sagen. Wir hatten das auch tatsächlich nicht geplant und wenn die ZZZ nicht so engagiert wären, wäre das auch überhaupt nicht denkbar gewesen, dass so ein Spektrum von Veranstaltungen möglich war. Ich darf an der Stelle auch nochmal ausdrücklich die Bereitschaft zur Selbstausbeutung der ZZZ und das Engagement loben. Es ist wirklich unglaublich, was in diesen 2,5 Jahren entstanden ist an Spektrum. Und das Spezifische ist eben, dass es vom Event bis zum Gründerzentrum, also dass es so vielfältig ist. Und eine Kritik muss ich auch üben, das klang vorhin schon an. Du hast jetzt die 30% Beteiligung gemacht. Für uns ist es sozusagen schon von Seiten des Senats mehr. Es sind mehr wie 30% Beteiligung in diesen Projekten, die sich widerspiegeln, weil das ganz große Problem, bei dem wir tatsächlich bei den klassischen Beteiligungsformen stehen, ist, dass wir, Sie hatten das so wunderschön deutlich gemacht mit diesem Linearen, dass es uns häufig nicht gelingt, sozusagen die Projekte in eine neue Richtung zu bringen, auf eine höhere Stufe zu bringen und insbesondere junge Leute in die Stadtentwicklung mit einzubinden. Und da sind wir total dankbar, dass sozusagen das hier offensichtlich in einem Maße gelingt, dass hier über Orte diskutiert wird mit jungen Leuten zusammen, die über die klassischen Beteiligungsformen überhaupt nicht denkbar waren. 2, 3 Sätze noch zu dem, was nicht gelingt oder nicht so gut gelingt und so weiter. Ich denke, dass die Fragen des Immobilienwirtschaftlichen, das klang auch schon so ein bisschen an, für uns als Bauressort ist es manchmal ein bisschen bitter, weil wir eben auch einen eigenen Gebäudebestand haben, den wir mit diesem Projekt stärker nach vorne schieben würden. Das gelingt weniger gut, wie das, was vorhin angesprochen war. Sarah Oswald hatte das Szenefaktor genannt. Das fällt schon leichter sozusagen als das knallharte Immobiliengeschäft, gerade wenn es dann auch noch die Einbindung von privaten Eigentümern geht. Wir empfinden das aber letztlich nicht als Manko und es wurde auch angesprochen, dass sich die Ausschreibungsmaterialien für eine Fortsetzung von Zwischennutzung in Bremen da ein bisschen richtig gewandelt haben, weil ich denke, das, was hier schon durchklingt, dass Zwischennutzung eben auch zur Diskussion über Orte führt, insofern ein partizipativer Ansatz ist. Und wir beide haben uns nicht abgesprochen. Herr Dr. Söffler arbeitet gerade an einer Senatsfrage und wir haben uns, obwohl wir nur über den Flur gehen müssen, nicht abgesprochen. Er hat hier an dritter Stelle das BWK auch als Partizipationsprojekt in seiner Analyse dessen, was in Bremen passiert, auch selbst einsortiert. Und in diesem Sinne werden wir weitergehen und wir werden natürlich auch versuchen, die wirtschaftlichen Aspekte stärker mit einzubinden, sowohl immobilienwirtschaftliche Aspekte. Und ich glaube auch, dass das gut gelingen kann, dass in diesen Lernprozessen es auch möglich sein wird, tatsächlich neuen, auch wirtschaftlichen Umgang mit vielen Immobilien zu machen. Das war auch der Grund für den Senat, das jetzt auch ohne die dankenswerterweise Förderung des Bundes weiterzumachen. Wir glauben einfach, dass ein ganz, ganz großer Hebelfaktor in diesen Prozessen drin sitzt. Und wie gesagt, der Aspekt, mit dem jetzt Dr. Söffler weitermachen wird, die Partizipation gerade junger Leute, ein ganz, ganz wichtiges Pfund ist, um auch junge Leute nach Bremen zu holen und zu halten. Vielen Dank.
Schönen guten Tag. Ich glaube, Sie haben richtig Pech. Ich rede jetzt nicht über junge Leute und es ist schwierig, nach einem Schlusswort noch was zu sagen. Sie haben dreifach nochmal Pech, weil Herr Höhing nicht da ist und Sie ihn nicht erleben können, wie wunderbar er Sachen erläutern kann und viel tiefer drinsteckt. Sie haben zweifach Pech, weil schon wieder die Verwaltung, die dröge Verwaltung hier spricht und die immer nur ihre Perspektive hat. Und nicht die zu Wort kommen, die eigentlich in diesem Zusammenhang zu Wort kommen müssen. Und ich bin für Herrn Höhing eingesprungen, also habe ich mir was zurechtgeschustert, zurechtgestrickt. Das ist ein bisschen Werkstatt, sehr handwerklich. Ich hoffe, das hat halbwegs Sinn und Verstand. Es geht um gewisse Beobachtungen. Die erste, als mir dieses Thema vor 2-3 Tagen auf mich zukam, war die, dass es eigentlich für Städte eine immerwährende Frage ist. Sofort fällt einem ein Fresko der politischen Allegorie ein, aus Siena von Lorenzi aus dem 14. Jahrhundert der Renaissance, also einer Zeit des Aufbruchs, des Wandels zu mehr Bürgerlichkeit in der Gesellschaft, auch Mitsprache. Und was man da sieht, symbolisiert einiges, glaube ich, schon sehr deutlich. Es ist die Kommune zu sehen als Regent in den Farben. Die Kommune kann nur handeln, wenn die Tugenden bei ihr sind. Das sind in der Welt damals gewesen die christlichen Tugenden, Glaube, Liebe und Hoffnung, aber auch die weltlichen Tugenden. Ohne die kann eine Stadt nicht handeln. Das sind die Gerechtigkeit, die Tapferkeit, die Besonnenheit im Maß zu handeln, die Klugheit, auch eine gewisse Groß- und Weitherzigkeit, auch denen gegenüber, die vielleicht nicht so betucht sind, gehören dazu. Die Stadt wird gesäumt von diesen Tugenden und die wichtigste Tugend dann auf der linken Seite, das ist die Gerechtigkeit als eine strafende, aber auch als eine verteilende, die in der Stadt die Verteilungsgerechtigkeit der Güter, der Einflussnahmen regelt und von ihr ausgehend das Allerwichtigste, was auch immer auf dem Spiel steht, Tom hat das schon angedeutet, nämlich das soziale Band der Stadt, hier aus den Händen, das sieht man natürlich jetzt nicht, hier aus jeder Hand geht ein Band runter, das geht durch alle Bürger und geht dann weiter zum Regenten, der die Stadt symbolisiert und wenn die Tugenden stimmen, die Gerechtigkeit hergestellt ist, die Bürger glücklich und Wohlbefinden haben und teilnehmen können, dann ist das soziale Band der Stadt gegeben. Also, ich glaube, da ist einiges dran. Solche Fragen tauchen immer wieder in der Geschichte aus. Ich möchte jetzt eigentlich ein paar Beobachtungen nur, die ich gemacht habe, und dann dahinter ein paar Beispiele kundtun. Ich glaube, wir haben ja gesagt, Beteiligung, neue Flächenprozesse, neue Flächennutzungen werden dadurch ermöglicht. Schon dieses Fresko zeigt, dass es eigentlich um mehr geht. Es geht nicht nur um diese oder jene neue Flächennutzung, sondern es geht um das soziale Band und die politische Kultur in den Städten. Das, was die Stadt im Innersten als Bürgerstadt zusammenhält. Und das vor dem Hintergrund bestimmter Rahmenbedingungen. Die kennen Sie alle, die wurden jetzt auch schon bestimmt 50-fach genannt, deswegen redupliziere ich höchstwahrscheinlich nur die Finanzknappheit. Wir können die grünen Bereiche zum Beispiel gar nicht mehr so gut pflegen, deswegen finden wir es klasse, wenn, was ist denn jetzt, ist hier was gedreht? Deswegen finden wir es natürlich von der Behörde gut, wenn Bürger sich engagieren und beteiligen. Ja, so eine Art Notnagel auch. Wir beobachten sozialräumliche Polarisierung in der Stadt, ganz stark ausgeprägt. Und diese sozialräumliche Polarisierung nach Arm und Reich, nach Migration und nicht, nimmt in einer Stadt wie Bremen zu. Wir haben Steuerungs- und Legitimationsprobleme des politischen Systems. Also die Wahlbeteiligung sinkt, die Verwaltung wird durch alle möglichen Interventionen irritiert. Will ich jetzt da abgeschossen? Oder? Die politischen Parteien repräsentieren vielleicht noch 2% der Wähler. Es gibt Privatisierung, zugleich aber auch eine hohe Beteiligungsbereitschaft. Also die Bertelsmann-Stiftung hat herausgefunden, dass selbst 89% der Nichtwähler für mehr Beteiligung sind. Wir beobachten ein Aufkommen selbstorganisierter Initiativen, ja nicht erst seit gestern, das fing ja schon in den 70er Jahren und auch davor an. Man spricht von neuen sozialen Bewegungen, jetzt nicht mehr so stark wie noch vor einiger Zeit. Jetzt von einer Bewegungsgesellschaft leben wir, so etwas entstehen neue Formen der Politisierung. Also, das alles ist einzubeziehen, das sind Rahmenbedingungen, wenn wir das soziale Band stricken. Beobachtung 2. In Teilen der Verwaltung überwiegt noch eine instrumentelle Sicht auf Bürgerbeteiligung. Das selbst bei denen, die es befürworten, man muss das auch so sagen gegenüber denen, die widerständig sind. Ja, wir müssen die Bürger, sonst geht es einfach nicht. Das beschleunigt die Verfahren. Da kriegen wir auch Wissen von den Bürgern, besseres Steuerungswissen. Und es entstehen ja überall nur Entscheidungsblockaden. Wenn sich eine Initiative mit einem Beirat zusammentut und die parlamentarisch aktiv werden, dann läuft doch gar nichts mehr. Also besser die einzubeziehen. Höhere Akzeptanz. Das nächste Argument, es entstehen geringere Kosten. Also es gibt in jedem Fall mehr Bürgerbeteiligung, aber wir haben häufig in der Verwaltung, jedenfalls ist es Bauressort noch so, bei den anderen wird es nicht so sein, noch eine sehr instrumentelle Sicht. Es sind aber auch, glaube ich, Anzeichen einer Trendwende zu beobachten. Hier noch ein Fragezeichen. Was man beobachten kann und was sich, glaube ich, auch empirisch zeigen lässt, dass etwa kooperative Planungsverfahren zunehmen. Wir haben gegenwärtig in Bremen etwa so roundabout 25 Bebauungspläne am Laufen. Das geht dann nach so einem Beteiligungsrunde, die werden aufgestellt. Im Grunde steht da dann schon viel drin und fest. Da sind ja viele Setzungen festgezurrt. Dann gibt es einen Aufstellungsbeschluss durch die Deputation. Das ist so ein Fachausschuss des Parlaments, so ein hybrides Wesen zwischen Parlament und Bürokratie. Und dann geht es sozusagen in den Gang der Dinge, die Bebauungspläne immer haben, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Da wird ja seit den 70er Jahren auch schon diskutiert. Dann entstehen die Pläne und hinterher kommt noch eine zweite Phase der Bürgerbeteiligung. Aber alles, was dafür typisch ist, ist, dass materiell eigentlich schon vieles vorbestimmt ist. Und je größer Projekte sind, also wenn wir jetzt Straßenbahnen bauen oder so, da sind schon tausende normative Betrachtungen durchgeführt worden, die im Vorfeld eigentlich schon Entscheidungen so weit präfigurieren, dass das alles, was danach kommt, eigentlich mehr Wundenlecken ist, mehr Klimaerzeugen ist. Also das ist die eine Welt. Aber gleichzeitig beobachte ich 25 etwa auch, also etwa genauso viele mittlerweile, informelle Beteiligungsverfahren. Die gehen diesen kodifizierten Verfahrensschritten, die im Baugesetzbuch etwa vorgesehen ist, voran. Die können danach noch folgen, müssen aber nicht. Das ist viel. Beobachtung 4, das Gewicht der Institutionen und traditioneller Verwaltungsverfahren, die den Erfindungsreichtum filtern, begrenzen und beschränken, nimmt etwas ab. Also es ist leichter möglich, durch gesellschaftliche Initiativen und Tätigwerden auch ohne große institutionelle Macht Gehör zu finden. Und was ich beobachte, von Seiten der Initiativen und Interessen geht es nicht mehr vorwiegend um eine Politik der Vereitelung. Gerade im Baubereich war es früher eigentlich so, dass die Stadt eine Planung macht und dann man selbst nicht unbedingt weiß, was man will, aber man weiß, was man nicht will. Und der Erfolg ist dann, und der auch Interessen zusammenschließt, die sonst sehr unterschiedlich sein mögen, dass man dieses vereitelt. Auch hier sehe ich deutliche Veränderungen. Mindestens die Hälfte aller Initiativen sind Gestaltungsinitiativen mittlerweile, wo Menschen etwas wollen, ihren Alltag, ihr Lebensumfeld gestalten. Darauf gibt es auch schon in Teilen Antworten, aber noch keine richtigen. Da sind wir noch in einer Art Mosaik. Beobachtung 5. Es entstehen neue, das folgt fast daraus, neue Gestaltungsspiele der Stadtentwicklung. Ich glaube, es hat mehr Spielcharakter im Moment. Mit ganz neuen Akteurskonstellationen und institutionellen Arrangements, mit mehr Wechselspiel bis hin zur gemeinsamen Vereinbarung von Spielregeln. Wenn man einen Workshop durchmacht und Bürger sind dabei und begleiten das, dass man auf einmal gemeinsam bestimmt, wie dieser Workshop aussehen soll, wer welche Rechte beim Mitsprechen dort hat und sich einbringen kann und es nicht durch eine vorgegebene Wettbewerbsordnung nur regelt. Beobachtung 6. Der Widerstreit der Interessen wird anerkannt oder doch zur Kenntnis genommen, ohne das soziale Band zu zerreißen. Das beobachten wir bei vielen Beteiligungsverfahren, dass sehr deutlich ist, hier ist eine Fläche, die wird entwickelt, da gibt es aber ein kommerzielles Interesse, da gibt es ein Interesse der Kinder und Jugendlichen, ein Interesse der Nachbarn, die es irgendwie haben wollen. Dass zunehmend das ausgehalten wird, dass wir in einer agonalen, also auf Widerstreit angelegten Stadtstruktur sind und dass trotzdem es nicht zum Zerreißen des Bandes unbedingt führt und zur Atomisierung. Und Beobachtung 7, wer entscheidet am Ende des Spiels? Man kann ja über viel reden vor Ort. Da beobachte ich, dass das parlamentarisch repräsentative Grundarrangement, dass man etwas entwickelt vor Ort, dass aber letztlich, ob es so oder so kommt, dann vom Parlament entschieden wird, bisher nicht grundsätzlich in Frage steht. Zwar gibt es auch die Rufe nach lokalen Plebisziten und dergleichen, auch diese Tendenzen, aber im Moment bei den Initiativen, mit denen wir zu tun haben, ist das nicht der Fall, sondern es ist eine Ergänzung und Bereicherung. Wenn man jetzt mal auf die Landschaft von Bremen schaut, kann man das sehen? Ja. Das ist jetzt mal eine Karte aller dieser informellen Initiativen, die wir haben, wo nicht die Stadt etwas, in aller Regel nicht die Stadt etwas vorgibt, sondern wo von unten etwas gewachsen ist. Auf unterschiedlicher Ebene der Körnigkeit gibt es dann Beteiligung. Die Stadt ist noch stark in diesen blauen, großen Dingern, also Flächennutzungsplan, Landschaftsprogramm, das stellt die Stadt auf und macht dann breite Beteiligungsprozesse, aber da ist die Stadt hoheitlich tätig. Bei Verkehrskonzepten genereller Art auch oder Leitbildprozessen, wo soll die Stadt hin, das ist wird in aller Regel immer von der Verwaltung getragen. Dann gibt es eine zweite räumliche Ebene, diese roten Dinger, da gibt es Innenstadtkonzepte größere. Im Bremer Westen ist in Zukunft sowas geplant oder ein Bremen-Nord-Konzept, da hat Herr Schur als Bürger dritter Klasse irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie das meinten, aber sowas Ähnliches bestimmt, wo Arbeitskreise der Verwaltung sich um die Zukunft Gedanken machen, obwohl gar nicht so ganz klar ist zum jetzigen Zeitpunkt, wie Bürger sich beteiligen. Aber bei allen Grünen, die Sie sehen, findet sowas in aller Regel statt und zwar sehr unterschiedlich. Immer ist die Stadt auch dabei, manchmal wie an der Osterholzer Dorfstraße, das ist dann da unten, das ist sehr landwirtschaftlich, da gibt es Höfe, die sollen ergänzend bebaut werden, da macht man es mehr mit den Eigentümern, weil es kaum andere Nachbarn gibt. Dann gibt es Schulen in benachteiligten Gebieten, wie dort. Da gibt es Arrangements von Eltern, Schülern, Lehrern, da wird eine neue Oberschule gebaut und man weiß ganz genau, man muss eine Bildungslandschaft errichten, weil die, die dort leben, nur die Abiturquote zur Hälfte haben in der Stadt. Und dann gibt es Initiativen, da liegen Flächen brach und sie entstehen von sich her. Dazu ein paar Beispiele jetzt. Ein Beispiel für so ein Projekt, wo die Stadt eigentlich nur Geburtshilfe ist. Ist die Bunte Bärse in Gröblingen. Hierzu gibt es ein gemeinschaftliches Wohnprojekt Es sind drei Kooperationspartner, die auf einer städtischen Fläche neues Wohnen entwickeln wollen und dazu Workshops durchgeführt haben und gesagt haben, wir möchten die Fläche von der Stadt, die Stadt verwaltet die zu Konditionen, die wir tragen können. Die Stadt sagt, wir möchten, dass ihr aktiv werdet, denn das sind neue Wohn- und Lebensformen, die gibt es dort in der Umgebung nicht und das wäre eine richtig große Bereicherung und das wäre auch erschwinglicher Wohnraum, von dem wir in Bremen auch nicht ohne Ende haben im Moment, zumindest nicht, was den Wohnungsneubau betrifft. Aber hier ist die Stadt, das ist etwa die Fläche dort, die ist 5000 Quadratmeter groß, es sind die Projektgruppen und Planungsgruppen dabei und hier unterstützt die Stadtplanung und nimmt an diesen Workshops teil und gibt einfach ihr Know-how rein. Es gibt ganz unterschiedliche Entwürfe dann für diese Fläche und man merkt, dass Bürger, die etwas planen, wie sie wohnen wollen zukünftig, auch nicht immer den richtigen Zugriff haben. Dass es da durchaus auch ein gewisses Fachwissen gibt, wie man Gebäude stellt oder eher doch nicht stellt, dass es verschiedene Arrangements gibt. Und da wird, glaube ich, die Tätigkeit, soweit ich das mitbekommen habe, der Behörde als sinnvoll erachtet. Denn man geht solche Modelle von 1 bis 5 jetzt hier, ich gehe nicht im Einzelnen auf die Einzelnen ein, also mehr Modelle, die mehr Wohnhofcharakter haben, welche Vor- und Nachteile hat das, wo mehr so Cluster nebeneinander liegen, aber ohne Bezug, oder es aufgefächert wird. Alles das hat für das Zusammenleben der Gruppen, für die Anbindung an die äußeren Quartiere und an die Freiräume verschiedene Bedeutung. Da führen wir mit Workshops durch. Das machen die Kollegen auch sehr viel abends und nebenbei und sehr gerne. Das ist jetzt zu einem Ende gekommen und das ist dann die Figur, die daraus entsteht, wo drei Wohngruppen jetzt eigentlich eine ganz gute Zugänglichkeit, doch intime kleine Bereiche auch entwickelt haben, das Parken die ganze Welt nicht dominiert und sowohl an Öffentlichkeit und Privatheit hier ganz gut aufeinander bezogen haben und es passt zu ihren Bauvolumina, die sie haben wollen. Im nächsten Schritt geht es dann um, was für eine Gebäude-Wohnungstypologie muss es sein, welche Farben wollen wir, auch solche Fragen, wie sollen die Fassade überhaupt aussehen, wie wollen wir es gestalten. An dem Schritt ist man jetzt gemeinsam. Also ein Beispiel, wo die Stadt unterstützend wirkt, von einer privaten, eine private Initiative unterstützt und da auch nichts in Rechnung stellt. Etwas anderes ist ein Werkstattverfahren Zukunft des Zentrums Bremen-Osterholz. Das ist, die ist ja gar nicht mehr da. Das ist im Osten. Hier sind drei Workshops durchgeführt worden, angestoßen einfach dadurch, dass da liegt dieser Platz, dass dieser Platz in seiner jetzigen Funktion so nicht mehr gebraucht wird. Es ist eine Wendeschleife der Straßenbahn, die diesen ganzen Platz mehr oder weniger einnimmt. Und aber die wird nicht mehr benötigt, weil die Straßenbahn durchgeführt wird und da werden viele Dinge frei. Und die Bürger und der Beirat und die Anwohner und die Betriebe und Geschäfte, die darum sind, sagen, wie kann das zu einer neuen Mitte werden? Wie gehen wir damit um? Und haben sich dann an Herrn Höhen gewandt und gesagt, könnt ihr uns da unterstützen? Und da unterstützt die Stadt ein Moderationsverfahren, in das sehr eng alle dort vor Ort Beteiligten einbezogen werden. Es wird geleitet von Herrn Wacht, Professor Wachten. Man definiert gemeinsam mit 70 Personen, die da so etwa mitmachen, das ist natürlich nicht alles, was dort wohnt, das sind auch wieder Ausgewählte. Wie ist das mit dem Wochenmarkt, Sicherstellung von Freiluft- und Veranstaltungsflächen, will man eine Platzbebauung oder nicht? Hier gab es großen Streit, ob man den Platz nochmal fassen muss oder ob er hier sich auflockert in die Wohnbebauung hinein. Also alles solche Fragen werden dort diskutiert. Nochmal Platzgestaltung, wo die Haltestelle, wo Platzflächen, was kann man wo machen, wie wird das möbliert, wie barrierefrei ist es oder nicht, diese Diskussion. Dann die Verkehrsanknüpfung, ich gehe jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, die Quartiersplanung auch, das Sicherheitsgefühl. Und was hieran neu ist, ist eigentlich, links sehen Sie ein normales Wettbewerbsverfahren, wie wir es in Bremen ständig machen, Auslobung, Einführungskolloquium, dann arbeiten die Büros, dann wird das durch Fachleute vorgeprüft, geht in eine Jury, auch ein kleiner Expertenkreis, dann wird das veröffentlicht und so ist es dann. Hier liefen die ganzen Workshops voraus, vor der Auslobung, die Kriterien der Auslobung mit allen Bürgern, die daran ein Interesse haben, zusammen entwickeln. Öffentliche Workshops durfte. Das Einführungskolloquium ist nicht jetzt im kleinen Kreis der Experten, sondern auch öffentlich und dazwischen gestaltet, zwischen dem Endprodukt und dem Anfang gibt es noch ein Zwischenkolloquium, wo die eingeladenen Büros nochmal erklären, was haben wir so gemacht und alle können das nochmal kommentieren. Sind die auf dem Holzweg? Ist das so richtig? Sind die Konzepte, so wie die Architektur- und Landschaftsbüros, die planen so zielführend oder nicht. Man gibt Hinweise. Und am Ende gibt es dann auch noch eine öffentliche Werkstatt dazu, ein Abschlusskolloquium, was auch wiederum Konsequenzen hat, sodass man vielleicht einen Sieger findet, vielleicht aber auch aus mehreren guten Ansätzen dann im nächsten Schritt noch was Neues macht und das auch wieder vor Ort diskutiert. Da ist der Herr Höhen, glaube ich, heute. Das findet heute ganz genau statt. So, wenn man jetzt mal schaut auf das Publikum, das können Sie vielleicht nicht so sehen, das ist auch da, sind auch dort nicht alle. Es standen dann die Fragen in der Umgebung, wo ganz viele Menschen, die aus anderen Kulturkreisen, anderen Ethnien kommen. Es wurden dann die Versuche genommen, die in diese Struktur einzubinden. Das war nicht so fürchterlich erfolgreich. Wenn Sie in die Gesichter schauen, ist es auch eher die Generation 50 plus mit einem bestimmten Hintergrund, die da mitmacht. Also wir haben hier eine gewisse soziale Selektivität, die trotz Quartiersmanagement und Zugehen auf Menschen vor Ort sich dort nicht beheben ließ. Offensichtlich ist das bei aller Öffnung, die es hat, auch ein Format, das nicht für jeden gut ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt weiter. Ein weiterer Projekt ist die Dedesdorfer Straße in Walle. Hier ist ein großer, mitten im alten Arbeiterkern kleiner Bremer Reihenhäuser, etwa 10.000 Quadratmeter, ein Platz, wird nicht mehr benötigt, mit Rotgarn hat er drauf, ist ein bisschen dioxinbelastet in der Tiefe sogar. Der Sportverein, der dort war, der Bremer Sportverein, ist umgezogen, der hat neue Anlagen bekommen mit Kunstrasen und diese Fläche liegt brach, daneben ist noch eine Schule. Sie liegt in Grünzügen, das man nicht so gut jetzt so sehen kann, die den Stadtteil durchqueren. Hier hat sich die Fläche wurde lange nicht angefasst, die Stadt hat sie nicht angefasst, niemand. Und da hat sich eine Initiative gegründet, Waller Mitte, von Bürgern, und die haben gesagt, da können wir uns was vorstellen auf diesem Platz. Und zwar würden wir da eine große Spiellandschaft haben, dass alte, junge Kinder alle dort einen Bewegungsraum für sich finden. Das ist unsere Utopie. Und das war die Antwort darauf, dass vor unvordenklichen Zeiten irgendein Stadtplaner da mal Reihenhäuser so auf die Stange reingezeichnet hat. Und der Platz zu war. So, diese Initiative, wofür setzt die sich ein? Für den Erhalt der Freifläche, Zwischennutzung in der Übergangszeit und sie möchten Transparenz und Offenheit eines Prozesses der Zielfindung. Wie gestaltet man den Platz, wie geht man damit um? Warum? Die stellt Fragen. Fragen, die sich die Verwaltung auch stellen muss. Die Notwendigkeit der Bebauung ist uns unklar. Zu wenig Grünflächen, viel zu wenig Bewegungsflächen im Kern und so weiter. Wie könnte das aussehen? Und dann hat man einen Workshop gemacht und dann hat die Initiative natürlich alle ihre Wünsche so raufprojiziert auf die Fläche. Da ist dann schon was sehr Dichtes entstanden. Böse Zungen sagen, na ja, eine Kinderzeichnung. Aber das ist auch schon wieder das Ressentiment aus der Verwaltung. Kurzum, die Stadt möchte aber auch Wohnungsbau. Da gibt es dann einen Zielkonflikt. Es soll einerseits ganz frei gehalten werden, andererseits aber auch Wohnungsbau. Die Stadt hat festgestellt durch Gutachten, dass 14.000 Wohneinheiten bis 2020 in Bremen fehlen, dass dies ein innenstadtnaher, nachgefragter Bereich ist. dass wir, der aber nicht hochpreisig ist, sondern dass da auch Menschen eine Wohnung finden können, die nicht so viel Kohle in der Tasche haben. Und dass man sich da auch unterschiedliche Wohnformen, von Eigentum bis Miete, das muss auch nicht ein Reihenhaus, das kann auch etwas schräger und neuer in der Architektur sein. Diese beiden Haltungen sind dann aufeinander geprallt, sozusagen. Es ist eine städtische Liegenschaft und auch die Stadt ist sich selbst nicht grün. Die Finanzsenatorin, weil sie mit ganz viel Schulden zu tun hat in der Stadt, möchte das natürlich lieber bebauen und verkaufen. Diese Bürgergruppe möchte das gar nicht. Und der Bausenator, wir sind so die halb schlechten, halb guten, wir möchten so einen Mittelweg gerne. Es wurden dann 5 runde Tischsitzungen eingeführt. Wir sind jetzt kurz vor dem 6. und Experten hier rings, um die Fragen zu beantworten der Initiative. Wird es denn überhaupt später von Seniorinnen oder von Anwohnern genutzt? Was sagen die Vertreter der Kindereinrichtungen dazu oder von Bildungs- und Jugendeinrichtungen, wie der Platz zu nutzen ist? Und was machen sie da? Können sie den überhaupt betreiben nachher? Und so. Was sagt die Wohnungswirtschaft? Ist das richtig, dass dieser Platz, für wen wäre der, ist das überhaupt für jemanden interessant? Was sagen Leute, die künftige Nutzer dort werden, als Wohnende? Was sagen die Landschafts- und Freiraumplaner, die sich Gedanken machen, dass städtische Grünzusammenhänge erhalten bleiben und entwickelt werden? Also das wurde auf ganz solche und ähnliche Fragen wurden auf verschiedenen runden Tischen mit externer Moderation diskutiert. Die Moderatorin wurde auch gemeinsam ausgewählt und Expertenhearings fanden statt. Zwischendurch, denn dieser ganze Prozess dauert 1,5 Jahre jetzt schon, hat die Stadt eine Zwischennutzungsvereinbarung mit der Initiative getroffen, die diesen Platz, ich glaube noch bis diesen Herbst, also über ein Jahr jetzt bespielen darf und da was machen darf. Die Initiative ist da sehr kooperativ auch gewesen. Sie hat dazu sogar einen Verein gegründet. Und das ist auch schwierig zu lernen, dass man Vereinbarungen schließen muss, dass man für die Sicherheit da sorgen muss, dass geklärt werden muss, wer wann wie auf den Platz geht, wer auf Aufsicht hat, wer für was verantwortlich ist. Das waren schwierige Diskussionen. Und selbst, dass die Stadt sagte, 1.500 Euro brauchen wir auch noch für unsere Kosten. Gut, da hat Tom dann Geld besorgt und dann ging das auch noch an der Initiative vorbei. Aber das sind so Realitäten, mit denen man dann auch zu leben hat. Und jetzt, was findet statt am 6. Juli in der Oberschule Wallering? Wir haben uns darauf geeinigt, wie auf Kriterien, wie dieser Platz entwickelt werden soll. Nämlich, er soll Wohnbebauung enthalten. Er soll Spielmöglichkeiten haben und eine grüne Durchgängigkeit und er soll auf jeden Fall in der Mitte nicht bebaut werden. Und ein paar andere Kriterien noch, das wird gemacht. Und das, also hier ging die Aktivität eindeutig von der Initiative am Anfang aus. Das neue Holzbergviertel ist was völlig anderes. Hier ist es ein großes Klinikgelände, wovon 14 Hektar weitgehend brachfallen werden in Zukunft, weil sich die Klinik anders organisiert, eingebunden in einen hochbelebten, attraktiven Wohnstandort, ein großes neues Projekt. Hier ist man sofort da reingegangen, es geht überhaupt nicht in dem Zusammenhang ohne Bürgerbeteiligung. Das hängt mit den sozialen Milieus dort zusammen, aber auch mit anderen. Hier würde ich sagen, es ist das Neue, dass man Bürger nicht nur beteiligt hat, wie hier auf dieser Auftaktveranstaltung, die auch sehr, sehr gut besucht ist und da auch durch die Generationen, obwohl jetzt mittlerweile auch wieder so die 50 plus mehr Sitzfleisch haben als andere. Das Neue ist, dass man gesagt hat, wir beteiligen nicht nur, sondern wir beteiligen auch darüber, welche Form der Beteiligung wir wollen. Das heißt, man hat Professor Klaus Selle, der hat das dann so ein bisschen moderiert und strukturiert, den kennen vielleicht einige von Ihnen, gebeten, den Prozess zu moderieren und gemeinsam mit den Bürgern und verschiedenen Interessensgruppen, Institutionen ein Beteiligungsmodell erstmal zu entwickeln. Und das ist dann auch entwickelt worden gemeinschaftlich und auch immer von so einem Plenum gegengezeichnet worden. Es gab dann unterschiedlichste Beteiligungsformate, auf die man hier alle gar nicht eingehen kann. Natürlich erstmal Bürgerspaziergänge durch das Gelände, Das muss man sich ja mal erschließen und die Gebäude ansehen. Es gab zu den verschiedenen Bereichen Wohnen, Nahversorgung, Mobilität. Wie organisieren wir Mobilität? Was brauchen wir an Begegnungsstätten? Wie gehen Arbeit und Wohnen zusammen? Kultur und Bildung, welche gewerblichen Anteile soll es auch haben und welchen Nutzungsmix und wie ist die soziale Mischung herstellbar in einem Stadtteil, der das gerne möchte, aber seit 20 Jahren sich auch ein bisschen selbst entmischt. Also das wurde diskutiert. Es gab Kinder- und Jugendbeteiligungsformate. Es wurde der Bestand nochmal untersucht, die roten Gebäude, die wohl nicht mehr haltbar sind, die grünen, die zum Teil aus der Zeit um 1850 einige stammen, die man sehr wohl erhält, die auch unter Denkmalschutz sind und bei gelben, wo man es noch nicht so weiß, aber Sie sehen schon, hier sind große Spielräume der Stadtentwicklung. Dann wurde gespielt, man hat mal Bauvolumina übereinander gestellt, nebeneinander verschiedene Grundkonfigurationen geübt und erprobt miteinander. Ist da virtuell durchgegangen. Dann hat es Bilder gegeben mit verschiedenen Nutzungen. Quartierspark, grünes Dach, Vorplatz, Wohnstraße, ein kleiner Pocketpark dazwischen, wieder eine Wohnstraße, private Gärten, öffentlicher Spielplatz. Also an solchen Arrangements hat man gespielt, um Kriterien für den späteren Wettbewerb zu bekommen. Und das war dann die Veranstaltung jetzt vor kurzem. Da sehen Sie den Herrn Höhing auch mit dem Mikrofon. Es sind dann drei Büros beauftragt worden, städtebaulichen Rahmenplan hierfür zu entwickeln. Die setzen sich da jetzt dran. Das ist einmal Lynn aus Berlin, Carsten Lorenzen aus Kopenhagen und hier aus Bremen, Just Westphal. Die werden ihre Ergebnisse vorlegen und die werden öffentlich diskutiert und daraus wird ein Rahmenplan dann entwickelt, der später dann mal in diesem formalisierten Verfahren des Bebauungsplans ändert. Also wir haben hier erstmalig eine völlige Umkehr der Logik, dass man von vornherein mit den Bürgern über diskutiert, wie soll Beteiligung aussehen, da einen Konsens erzielt und inhaltlich das entwickelt und am Ende der Bebauungsplan als gemeinsames Produkt steht. Und das unter Rahmenbedingungen einer hochverschuldeten Klinik und einer Stadtgemeinde, die die Kohle richtig braucht. Stolpersteine gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, wichtig für das, was wir hier reden, das ist so ein bisschen geklaut von Lyotard aus dem postmodernen Wissen. Also wir brauchen zuhören können. Kann aber jeder zuhören? Wir brauchen ein Sagen können und ein Machen können. Die Dinge müssen zusammengreifen. Da spricht auch einiges wiederum gegen. Alle Initiativen, die ich hier so kenne, haben eine hohe soziale Selektivität. Das sind gut organisierte Einzelinteressen der mehrheitlich doch gebildeten Bürger, die einen gepflegten Diskurs halten können, die in bestimmten Altersgruppen doch eher sind, die sogar manchmal so stark ihre Interessen durchsetzen, dass manche schon von einer Tyrannei der Partizipation sprechen, was natürlich völlig übertrieben ist. Aber das ist ein Problem. Wo sind die Migranten? Wo sind die weniger Geld auf der Naht haben? Das waren Fragen, die in Osterholz eine Rolle spielen, die auch eine Rolle spielen in diesem eigentlich vorzeigbaren Projekt im Klinikum Bremen-Mitte und für die wir so keine Antworten haben im Moment. Nicht gute Antworten jedenfalls. Vorhin wurde es schon angesprochen, Stolperstein, Überforderung der Ressourcen. Und zwar auf allen Seiten, Zeit, eine Initiative, hält sich, wenn es lange geht, 6 Jahre vielleicht im Schnitt, höchstens. Dann ändern sich die Personen, die Interessenlagen, wenn man kleine Kinder hat und einen Platz zum Spielen will, die dann mittlerweile schon groß sind, weil der Platz immer noch nicht da ist, das lässt doch sehr nach. Das sind alles Abendtermine, wo man ungeheuren Respekt haben muss, dass Bürger sowas machen. Aber auch die Behörde ist völlig überfordert mit ihren Zeitressourcen. Wir leben natürlich in Zeiten der PEPs, der Personaleinsparquoten, das wurde alles gesagt und es sind 70 Verfahren, die ich hier genannt habe und öffentlich daran teilnehmen, aus unserem Bereich vielleicht so 12 bis 15 Personen. Das muss man sich mal überlegen, die haben auch Familien, die haben zum Teil kleine Kinder, die wollen auch mal abends zu Hause sein und die Termine sind eigentlich immer abends und jedes dieser Projekte hat mehrere Termine. Also die zeitliche Ressource, Prozesse dauern lange, man muss Zeit haben, man muss die Personen haben und nicht nur irgendwelche Personen, es müssen auch die richtigen sein. Zwei Drittel der Tätigkeit ist Kommunikation, ist so etwas haben wie eine erweiterte Denkungsart, sich also in die Person, in eine andere Person oder ein anderes Interesse hineinzudenken und die Logik nachzuvollziehen. Da hapert es ganz oft, das fällt uns Planern auch sehr schwer. Und eine überforderte Ressource ist Geld. Also die zwei Partizipationsverfahren, die ich genannt habe, da Dedesdorfer Platz und Osterholz etwa, die kosten so roundabout mit Moderation und Workshop um die 50.000 Euro. Wenn wir das für 50 oder 20 oder 30 Projekte, da haben wir schlichtweg gar kein Geld für. Das muss ganz mühsam zusammengekratzt werden aus Verkaufserlösen, die vielleicht doch nicht kommen. Und das ist ein Ring. Wir versuchen es immer und wir haben noch nie jemanden abgewiesen bisher. Aber man muss ganz deutlich sehen, die Ressourcen reichen eigentlich nicht wirklich. Und wir müssen beachten, dass die neuen Spielregeln, die wir erfinden, keine so richtig rechtliche oder demokratische Legitimität manchmal haben. Solange sich alle dran halten, ist es auch okay. Und man muss immer fragen, wer entscheidet? Man investiert viel, macht viel, man variiert Verfahren, dann trifft man doch wieder auf gesetzliche Verfahren, aus denen man auch nicht rauskommt. Und wer ist der Entscheider? Wer entscheidet wirklich nachher? Auch das sind so Dinge, wie weit kann man Einfluss auf Entscheider nehmen, die man auch berücksichtigen muss, damit man nicht gleich Ohnmacht produziert. Ja, jetzt mache ich Schluss. Dankeschön.